Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu diesem Karfreitagsausklang mit Fazit. Für einen gibt es etwas zu feiern, Gerd-Harry Lübke von der Galerie Eigen und Art, und zwar 40-jähriges Bestehen dieser Galerie, die von Anfang an Maler wie Neo Rauch, Olaf und Carsten Nicolai oder Ricarda Roggan vertrat. Über Beständigkeit, Goldgräberstimmung nach dem Mauerfall und das gegenseitige Beflügeln von verschiedenen Künstlergenerationen spricht Gerd-Harry Lübke hier im Fazit-Interview. Einer der größten Maler des 20. Jahrhunderts beschäftigt uns, wer könnte das anders sein als Pablo Picasso, dessen 50. Todestag sich morgen jährt. Und es geht zum Arctic Sounds Festival nach Grönland, wo sich derzeit MusikerInnen aus dem hohen Norden zwischen schmelzenden Eisbergen treffen, während wir hier auf österliches Frühjahrswetter hoffen. Die Galerie Eigen und Art feiert in diesen Tagen ihr 40-jähriges Bestehen. Eigen und Art, eng verbunden mit dem Maler Neo Rauch und der neuen Leipziger Schule. Das ist zumindest ein wichtiger Strang, mit dem der Galerist Gerd-Harry Lübke in den 1990er Jahren international bekannt wurde. Aber 40 Jahre zurück gab es ja noch die DDR, und auch da existierte diese Galerie bereits in Leipzig. Wie alles anfing und was aus Eigen und Art geworden ist, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Gründer Gerd-Harry Lübke gesprochen. Guten Abend, und kann man schon sagen, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum?
Das kann man eigentlich immer sagen, weil einen Grund haben zum Feiern ist immer gut. Jubiläum, wir hatten ja auch schon 30. und 20. Jubiläum, und jetzt ist halt 40. 40 Jahre heißt halt nicht, dass man sich auf irgendwas ausruht, sondern man hat eine Geschichte, aus der man gelernt hat, und deswegen hat man auch eine Zukunft.
Und macht es noch Spaß?
Klar, das macht totalen Spaß, kreativ zu sein, in Form von, dass man Menschen von A nach B bringt, dass man Künstlerinnen und Künstler, mit denen die Karrieren gemeinsam erlebt und mit denen gemeinsam auch diese Schritte geht. Und es macht total viel Spaß, einfach im Kunstbetrieb unterwegs zu sein. Mhm. Wer wirklich Menschen mag und mit Menschen gern zusammen ist, der kann auch Galerist oder Galeristin werden. Wer das nicht mag, der hat auch den Beruf verfehlt. Also man muss mit Leuten gerne zu tun haben. Man muss Biografien gerne begleiten. Man muss am Anfang vielleicht sehen, das Wichtigste dann ist, kommt jemand mit Erfolg zurecht? Weil wenn man beginnt, sind natürlich alle miteinander befreundet und alles ist gut und jeder hilft sich. Aber sobald Erfolg kommt, ändert sich das dann meistens.
Harry Lübke, Ihre Galerie hat schon zu DDR-Zeiten bestanden. Ich habe das erwähnt. Es war angeblich die einzige überhaupt in der DDR. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Stimmt das wirklich?
Nee, es gab natürlich noch viele andere private Ausstellungsflächen. Zum Beispiel Wanda Reichert hat in Dresden eine Galerie gehabt. Es gab Wohnmaschine in Berlin, und in Cottbus gab es was. Und in Leipzig gab es die Eigenart, klar. In der Form, dass man wie heute eine Galerie das betreibt, war das natürlich nicht. Es ging nie um den Verkauf, weil das macht ja der staatliche Kunsthandel. Und dort waren die Künstler versammelt, die das auch konnten. Und in diesen privaten Initiativen oder Galerien haben sich damals Leute, meistens Autodidakten, die sich mit Kunst aber auseinandergesetzt haben, gesammelt. Künstlerinnen und Künstler, die oftmals gar nicht studiert haben, und aber ihre künstlerischen Prozesse unbedingt an die Menschen bringen mussten. Man hat sich halt aus einer gewissen Not heraus auch zusammengetan. Und das hat auch uns alle in dieser Zeit verschmelzen lassen als so eine Gemeinschaft. Also damals waren ja auch schon Carsten Nicolai und Olaf Nicolai waren schon dabei, Jörg Herold, Jens Fuhler. Also es waren Leute, die alle eigentlich mit Kunst was machen wollten, aber es nicht konnten. Die haben alle parallel noch weitergemacht und sind dann nach der Wende wieder in die Kunst eingestiegen, als es nicht mehr die Hürden einer Universität gab.
Nach dem Mauerfall strömten Sie ja auch sofort in die weite Welt, London, Paris, New York, Tokio. Aber nirgendwo entschieden Sie sich, Dependancen aufzumachen. Warum eigentlich?
Ja, ich bin ja Galerist, ne? Aber ich bin auch Geschäftsmann und weiß, wie teuer sowas werden kann, wenn man eine Dependance woanders hat. Und damals, das war 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, diese Jahre, da hatte ich einfach auch nicht das nötige Geld, um eine Dependance aufzumachen. Aber ich hatte den nötigen Mut, sowas zu tun, und zwar temporär. Und da konnte man, wenn man es temporär macht, mit wenig Geld auch eine gute eigene Lehre sozusagen entwickeln, weil man war woanders, man musste sich auf die Dinge einstellen, die Leute nahmen einen ganz anders wahr, weil man plötzlich einen Laden aufgemacht hat und man ging auch wieder zurück. Mhm. Das war im Prinzip auch gut.
Damals herrschte ja Goldgräberstimmung, die, würde ich sagen, vor allem von Westdeutschland ausging. Es war auf der einen Seite so ein brutaler Ausverkauf. Ich könnte mir vorstellen, dass im Kunstmarkt aber auch große Neugier herrschte. Oder war man da genauso verpanzert gegen Ostprodukte wie in vielen anderen Bereichen auch?
Naja, also sag mal so, natürlich eine Neugier war da. Es war natürlich auch ein politischer Auftrag, sich irgendwie was hinzuhängen aus der ehemaligen DDR. Dann in den Filialen der Deutschen Bank oder irgendwo anders in BMW oder sonst wo. Und auf der einen Seite war es für uns eine Chance, auch was zu verkaufen, weil nach 90 wurde die Galerie auch wirklich eher professionell. Da kam Kerstin Wahler und Elke Hannemann dazu. Dann waren wir schon drei. Dann kamen immer mehr Leute dazu, die in der Galerie gearbeitet haben. Beide sind heute immer noch da. Viele Künstler von damals oder fast alle vertreten wir heute ja immer noch. Also dieses Dranbleiben, dieses sehr klare Ausrichten auf Künstler, die man vertritt und mit denen man einen Weg geht, dieses ganz klare Teamwork, das hat natürlich was zu sagen, warum wir überhaupt noch existieren nach 40 Jahren. Und diese Aufmerksamkeitsschiene, von der Sie gesprochen haben, die war vielleicht die ersten 2, 3 Jahre. Danach war es doch ein ganz normaler marktwirtschaftlicher Betrieb. Heißt also auch Konkurrenz war da. Wir waren selber dann plötzlich auch Konkurrenz geworden, weil wir immer professioneller wurden. Was auch gut ist, weil man hat uns dann plötzlich unter den 100 wichtigsten Galerien der Welt gesehen und man hat uns von Auge zu Auge gegenüber sehen müssen und nicht als ostdeutsche Galerie.
Ich finde das total interessant, dass Sie so Wert legen auf diese Beständigkeit und das in einem super schnelllebigen Kunstmarkt. Also wie geht denn das überhaupt zusammen, dass man den einen treu bleibt, dass man sich als Galerist und Künstlerinnen treu bleibt und gleichzeitig natürlich immer offen bleibt, suchend für die Neuen, die da reinkommen. Also das heißt ja eigentlich dauernde Expansion.
Ja, das heißt auch dauernde Aufmerksamkeit. Es ist ja so, die Generation von Kolleginnen und Kollegen in der Galerie, wir sind insgesamt 25 Leute, die in der Galerie fest arbeiten. Und meine Generation, die da in der Galerie tätig ist, haben einen hohen Erfahrungsschatz. Und da wir schon so lange im Geschäft sind, können wir auch etwas zurücktreten und die nächste Generation hat wieder ein breiteres Spektrum als Handlungsfläche und die nächste untere Generation wieder und die ganz jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 25 sind, haben auch einen für sich klar abgegrenzten Bereich, wo sie selbstständig handeln können. Zum Beispiel eben auch auf der Suche nach Künstlern und Künstlerinnen. Wir haben das eigene Ablab, dort wird eine neue Generation die Möglichkeit geboten, sich zu zeigen. Und es ist natürlich fantastisch, für den gestandenen Künstler, wenn er eine Künstlerin oder einen Künstler mit 25 auch in der eigenen, in derselben Galerie hat. Und dann gibt es Durchmischung, es gibt einfach Symbiosen, es gibt energetische Strömungen, die da miteinander agieren. Und man ist ja in derselben Situation. Man ist nämlich als Künstler in einem sehr extrem schwierigen Beruf. Das hat nicht nur was mit Spaß zu tun. Ein Künstler ist in seinem Atelier, eine Künstlerin ist in ihrer Kreation drin und geholfen werden kann dir eigentlich nicht. Jeden Tag kommst du wieder in dieselbe Situation, dass du dein Werk siehst, was du das den Tag vorher gemacht hast und du musst reflektieren, ist es immer noch dort, wo du es eigentlich hinhaben wolltest oder hat es sich geändert? Ist es auf eine andere Art und Weise jetzt real geworden oder hat es sich so weit von dir entfernt und dennoch ist es so gut, dass du es gehen lassen kannst in die Welt. Das sind Entscheidungen, die du treffen musst als Künstlerin. Die kann dir niemand abnehmen. Also es ist immer eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung, Kunst zu machen. Und wenn man sich einmal entschieden hat und man ist wirklich dabei, dann hört es ja auch nie auf. Man wird als Künstlerin oder als Künstler ja nicht retten.
Gerd-Harry Lübke über das 40-jährige Bestehen seiner Galerie Eigenart und die Schwierigkeiten des Künstlerdaseins. Jedes Jahr treffen sie sich, die Hartgesottenen, beziehungsweise diejenigen, die es nicht anders kennen. Die Kälte, das Eis, die Minusgrade, auch die Veränderung durch den Klimawandel. MusikerInnen aus den nordischen Ländern, sie spielen, sie improvisieren, sie experimentieren beim Arctic Sounds Festival in Grönland. Jens Rosbach ist für uns dort, er sprach mit ihnen, ging raus, klopfte auf Eis. Die Klänge bewegen sich irgendwo zwischen Pop, Rock und elektronischer Musik. Ein Festival, bei dem es auch um die Wahrnehmung des Lebensraums geht. Was bleibt und was kommt?
Gleich nachdem Amanda Blomqvist in der Arktis landete, ging sie auf Eissuche. Die 30-jährige finnische Musikerin will in Sisimiut, einer 5000-Einwohner-Stadt an der Westküste Grönlands, die Polarwelt erkunden. Wenn ich Eis sehe, möchte ich wissen, wie es klingt. Das ist der erste Impuls, den ich dann habe. Gerade als Schlagzeugerin möchte ich auf Eis spielen. Und zwar alle Sorten von Eis. Wir haben gleich neben der Straße Eis gesehen und sofort getestet, wie es sich anhört. Amanda, Mitglied der Krautpop-Band Bird People, ist zusammen mit ihrer Elektroboarderin und dem Gitarristen Jakob Lavonius unterwegs. Sie wollen Gletschereis, Meereis und Schneeeis sehen, riechen und hören. Wenn wir hier in den Bergen wandern und es ist kalt und dann taut es und dann friert es wieder, dann hat der Schnee einen hallenden Klang. Das klingt dann wie ein Filter vom Synthesizer. Genauso klingt der Schnee dann. Das Eis ist ein lebendes Objekt, mit dem du interagieren kannst. Es ist wie ein großer Organismus, der auch mächtig und furchteinflößend ist. Das finnische Trio gehört zu rund 70 Künstlern aus nordischen Ländern, die zum Arctic Sounds Festival gekommen sind. Bei bis zu minus 12 Grad Celsius lassen sie sich von der wilden Natur inspirieren und einige finden sich spontan zu einer Improvisation an zerborstenen Eisschollen zusammen. Jakob Froberg ist Musikpädagoge und leitet das Polarfestival, das in diesem Jahr zum 9. Mal stattfindet. Der gebürtige Däne, der seit langer Zeit in Grönland lebt, lädt vor allem Bands ein, die Singer-Songwriter-Elemente pflegen. Alle 2 Jahre schickt Froberg unmittelbar vor dem Festival eine Handvoll Musiker auf eine 5-tägige Hundeschlitten-Expedition. Unterwegs schreiben die Künstler arktische Songs.
And when they arrive.
Und wenn sie zurückkommen, dann steigen sie vom Hundeschlitten und gehen direkt ins Kulturhaus, um das Eröffnungskonzert zu spielen. So bringen sie auch den Geruch von Hütten und Hunden mit in die Konzerthalle. Und man merkt dann, dass sie sich unterwegs als Menschen verändert haben. Sie sind ruhiger geworden, sie bewegen sich langsamer, sie sind viel ausgeglichener.
More contemplative.
Beim polaren Event sind auch viele einheimische Künstler und Künstlerinnen dabei. Inuit wie Ivana Christiansen-Olsen, die auf Grönländisch singt. Die 31-Jährige freut sich, dass auch Musiker aus Nunavut angereist sind, aus der kanadischen Inuit-Region. Für Ivana sind Inuit aus Grönland und Inuit aus Kanada quasi Verwandte.
The languages are very similar to us.
Die Sprache ist unserer Sprache sehr ähnlich. Wir haben den gleichen Humor. Wir haben auch die gleichen uralten Geschichten, die gleichen Mythen in Grönland und Nunavut, die von der Natur, der Sonne und dem Mond handeln. Auch davon, dass, wenn man die Natur zumüllt, die Mutter des Meeres wütend wird. Das sind die gleichen Geschichten wie die in Kanada.
The same thing in Canada too.
Musik. Das Arctic Sounds Festival mit seinen rund 600 Künstlern, Helfern und Gästen wird von Jahr zu Jahr immer stärker vom Thema Klimawandel geprägt. Viele Angereiste zeigen sich betroffen von der Vergänglichkeit der Polarwelt. Amanda von der finnischen Band Bird People schöpft aber gerade im eisigen und unwirtlichen Grönland auch Hoffnung. Der Fakt, dass hier über Jahrtausende hinweg Menschen gelebt und überlebt haben, ist auch eine Form des Widerstands. Das bedeutet, dass unsere Spezies auch tough ist und wir überleben können unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Festivalorganisator Jakob Froberg spornt die arktische Eisschmelze ebenfalls an. So will er im nächsten Jahr Konzerte direkt vor tauenden Gletschern veranstalten. Wir hoffen auf viel Aufmerksamkeit, weil das Ganze live gestreamt wird. Wir fordern Respekt für die Natur. Das sind starke politische Botschaften.
Die Vergänglichkeit der Polarwelt für manche also auch ein Ansporn. Eindrücke vom Arctic Sounds Festival in Grönland waren das von Jens Rosbach, dessen Recherche von der nationalen Tourismusagentur Visit Greenland unterstützt wurde. Im Maschinenraum des Kulturbetriebs geht es heute raus aufs Land in ein entlegenes Bergtal. Dort lebt ein Mann, der wirklich zu den Letzten seiner Art gehört. Er heißt René Birkner und er malt Kinoplakate von Hand, so wie man das vor vielen Jahrzehnten kannte oder aus fernen Ländern immer noch kennt, wo dieses Handwerk noch gepflegt wird. Nur noch wenige Kinos hierzulande leisten sich das. Birkners Plakate, die hängen in München über den Eingängen von zwei Kinos. Tobias Krone hat den Maler in seiner Einsamkeit aufgespürt.
Zum Atelier von René Birkner fährt man kilometerweit durch das Tal Jachenau, umschlossen von den bayerischen Voralpen. Es ist mal wieder Schnee gefallen, es riecht nach Tannen und Kuhstall.
Hier draußen erlebst du so Blühendes, Wachsendes und es wird auch nicht so gestört von Straßenschluchten. Und es ist rein für die Optik und so weiter viel beseelter und viel spannender hier draußen, ja.
Es klingt ein bisschen absurd, aber die Leinwände, die der Künstler René Birkner hier draußen mit dicker, leuchtender Acrylfarbe bemalt, beleben die Straßenschluchten der Großstadt, 80 Kilometer weiter. Er ist Deutschlands letzter Plakatmaler, tätig für zwei Münchner Kinos. Es sind Auftragsarbeiten, von denen er lebt.
Also ich bin mehr oder weniger der das abmalt, in Anführungsstrichen.
Vor René Birkner liegt ein zerknittertes Filmplakat im A3-Format. Petzolds neuer Film Roter Himmel, der bald anläuft. Er hat es zunächst an die Leinwand projiziert. Die halbfertige Schulterpartie von Paula Beer und der melancholische Blick von Thomas Schubert auf 2,50 Meter x 2,80 Meter. Jetzt kommt Farbe drauf.
Das sind jetzt drei große Porträts, 3 Meter.
René Birkner kramt in Regalen mit Leinwänden, Pinseln und Töpfen, besprenkelt mit Farbe. Unter Paula Beers Haut wirft sich stellenweise die Leinwand auf, wie eine zu oft gewaschene Jeans. Der Stoff diente schon mehreren Filmen als Plakat. So oft, dass die Leinwand immer schwerer geworden ist.
Da kommen immer ein paar Kilos dazu dann. Ich kann sie dann kaum mehr tragen.
Als Student an der Akademie kam Birkner zum Plakatmalen, weil er ein Händchen dafür hatte. Irgendwann übernahm er den Kundenstamm von seinem Vorgänger.
Ich habe auch viele Kinos außerhalb von München beliefert. Ich habe noch nach Köln beliefert.
Damals noch mit der Expresspost der Bundesbahn.
Ich habe noch nach Salzburg, glaube ich, geliefert. Und dann hatte ich in München noch eine Menge Kinos. Das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
Bei René Birkner geht es um Größe, um Detaildichte pro Fläche. Um den Film eher selten.
Also ich kenne jetzt diese beiden Schauspieler ehrlich gesagt nicht. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Weil ich kaum Zeit habe, ins Kino zu gehen.
Entscheidend für René Birkners Malen ist etwas anderes. Die Farbe, die er in Schichten von hell auf dunkel aufträgt. René Birkner kann lange von seinen Studien während der Akademiezeit erzählen. Vom Eigenwert der Farbe, von Jawlenskis Farbflecken, von Kandinskis bunten Abstraktionen. Mit diesem Verständnis wurde es ihm möglich, zum Beispiel ein Gesicht im Spotlight eines Kinoscheinwerfers fotorealistisch zu übertragen.
Das heißt, ich weiß, wie man die Schattenpartien farbig so gestaltet, dass dann bestimmte Partien dann leuchten und manche Sachen dann wieder stumpf zurückgehen und so weiter. Da lernt man eine ganze Menge an Disziplin. Das ist etwas, was oft Studenten sich nicht mehr aneignen.
Das Rot der Waldbrände auf dem Plakat für den Film Roter Himmel, das sich wie eine geisterhafte Reflexion auf Paula Bärs Wange niederschlägt. Auch das bringt René Birkner auf seine raue Leinwand. Ganz fein. Andere Partien treten gröber hervor. Der Pinselstrich wird deutlich sichtbar.
Ich mag eben noch das Malerische halt drin sichtbar.
Zwei Tage später gegen 22:30 im Innenhof vor dem City-Kino unter bunten Biergartenlichterketten ist die Vorstellung zu Ende. René Birkner ist mit einem gemieteten Kleinlaster angekommen und befestigt das neue Plakat an der Kinoaußenwand.
Ich finde, es sieht sehr gut aus. Es ist gelungen, ja. Wenn er genug Zeit hat, macht er sehr gute Bilder.
Holger Trapp aus dem Leitungsteam des City-Kinos steht konzentriert vor dem Plakat.
Nee, man merkt schon, wenn er unter Zeitdruck arbeitet. Wir haben teilweise montags den Auftrag und Donnerstag ist das Bild da. Und dann kann es schon mal sein, dass man merkt, er hat nicht genug Zeit gehabt. Also ich will ihn nicht kritisieren, aber ich kann das verstehen, wenn es dann manchmal ein bisschen schneller gehen muss.
Nüchtern ist das Handwerk des Plakatmalens. Nüchtern das Kinobusiness.
Das eine ist so ein bisschen der Retro-Faktor beim Plakat, weil einfach viele Menschen Spaß daran haben, schöne gemalte Plakate zu sehen, ja, weil es ein Eye-Catcher ist. Und natürlich sind wir froh, dass wir ihn haben, weil wir mit dem Sendlinger Torkino die Letzten sind, die noch sowas machen, selbstgemalte Plakate aufhängen. Und damit hat man natürlich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal.
Und doch geht es am Ende um die Magie von Kino, findet der Kinomitarbeiter Lukas Becker.
Das ist genauso was wie die große Leinwand und die Sitze aus rotem Samt. Irgendwie, das gehört ja alles dazu. Ein bisschen was handgemacht, das ist doch eine schöne Sache.
Das Plakat Roter Himmel hat René Birkner eingehängt. Das alte kommt erstmal an die Wand eines Kinosaals. Für diese Woche ist René Birkners Auftrag erledigt.
Kinoplakate von Hand gemalt. Einen gibt es noch, der dieses Handwerk beherrscht. Und morgen besuchen wir in unserer Reihe im Maschinenraum des Kulturbetriebs einen Special Effects Supervisor.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Olaf Ölstrom.
Die Gerichtsmedizin in Los Angeles hat die Ursache für den Tod des Rappers Coolio veröffentlicht. Der durch den Hit Gangsta's Paradise berühmt gewordene Musiker war im September im Alter von 59 Jahren gestorben. Coolio sei an den Folgen seines Drogenkonsums gestorben, heißt es in dem Bericht der Gerichtsmedizin. Nils Dams.
Demnach seien Fentanyl, Heroin und Methamphetamine in seinem Blut gefunden worden. In Verbindung mit einem Asthma-Leiden und Herzproblemen habe das zum Tod des Rappers geführt. Die untersuchende Ärztin bezeichnete den Tod als Unfall. Die Droge Fentanyl hat sich in den letzten Jahren stark verbreitet. Sie ist billiger und 50-mal stärker als Heroin. Schon kleine Dosen können tödlich sein.
Der in Russland verhaftete US-Journalist Gershkovich ist offiziell wegen Spionage angeklagt worden. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax. Gershkovich habe die Anschuldigungen zurückgewiesen und betont, er sei lediglich als Journalist in Russland. Der Reporter des Wall Street Journal war Ende März in Jekaterinburg festgenommen worden. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB teilte damals mit, Gershkovich habe versucht, an geheime Informationen über eine Waffenfabrik zu kommen. Der 31-Jährige legte daraufhin Berufung gegen seine Inhaftierung ein. Im Fall einer Verurteilung wegen Spionage drohen Gershkovich in Russland bis zu 20 Jahre Haft. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle, SPD, hat sich für die Gründung eines Ukraine-Forschungszentrums in Frankfurt an der Oder ausgesprochen. Gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Makejew, veröffentlichte sie eine Frankfurter Erklärung für ein Ukraine-Zentrum. Der Krieg habe vor Augen geführt, wie dringend Gesellschaft und Medien auf fundiertes Wissen über östliche Nachbarländer angewiesen seien, heißt es. Dafür sei ein neues Zentrum nötig, das zur Ukraine forscht und lehrt und eng mit ukrainischen Partnern verbunden ist. Eine solche Institution solle zur Drehscheibe für Ukraine-Expertise werden. 1657 Journalisten und Journalistinnen sind in den letzten 20 Jahren bei oder wegen ihrer Arbeit ums Leben gekommen. Das hat die Organisation Reporter ohne Grenzen mitgeteilt. Die Berichterstatter seien durch Morde oder Auftragsmorde, bei Überfällen, Angriffen in Kriegsgebieten oder durch Verletzungen gestorben. 95% aller getöteten Medienschaffenden seien Männer. Die für Journalisten gefährlichsten Länder sind laut der Organisation der Irak, Syrien, Afghanistan, der Jemen, die palästinensischen Gebiete und Somalia. In offiziell friedlichen Gebieten seien insgesamt sogar mehr Reporter getötet worden als bei der Kriegsberichterstattung. Vor allem Recherchen zum organisierten Verbrechen und zu Korruption seien extrem gefährlich, etwa in Mexiko, Brasilien oder Kolumbien.
Pablo Picasso, was soll man zu ihm sagen, ohne Wichtiges wegzulassen? Der Mann mit diesem vielschichtigen und vielfältigen Werk, das die Moderne prägte wie kein anderes, und zwar mit unterschiedlichsten Ausprägungen. Kubismus, blaue Periode, Spätwerk. Momentan zeigt die Fondation Bayerler in Basel Letzteres, was natürlich mit dem Picasso-Jubiläumsjahr zu tun hat. Morgen nämlich, am 8. April, jährt sich Picassos Todestag zum 50. Mal. Die Kuratorin Ina Konzen ist spezialisiert auf die klassische Moderne, war lange an der Staatsgalerie Stuttgart beschäftigt und hat gerade ein Buch über Picasso bei C.H. Beck veröffentlicht. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Konzen, Picasso lieben alle, könnte man sagen. Und man könnte auch denken, dass alles gesagt ist über ihn. Was hat Sie denn gereizt, sich intensiv mit ihm zu beschäftigen?
Also natürlich ist man erstmal ein bisschen zögerlich. Braucht man noch ein Buch über Picasso bei den vielen, vielen Publikationen, die es gibt, bei den vielen Ausstellungskatalogen? Ich habe mich dann aber doch mit ihm so eigentlich auf eine andere Art und Weise beschäftigt, indem ich versucht habe, ihn etwas mehr in die Gegenwart zu holen, seine Rezeption mir irgendwie nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, und fand es dann doch faszinierend, wie dieser Mann von Anfang an seine Karriere so vorangetrieben hat, dass sie schon ganz früh zu einer Marke wurde. Er hat ein Image-Making betrieben, da ist man erstaunt, wie strategisch und wie geschickt er das gemacht hat.
Zum Beispiel wie?
Ja, das ging schon los, als er seine erste Ausstellung hatte, seine erste große Einzelausstellung in Paris 1901, war er 19. Und in dieser Ausstellung, die dann übrigens sehr gut auch lief, er hat da viele Bilder verkaufen können, in dieser Ausstellung war ganz prominent ein Selbstbildnis. Und auf diesem Selbstbildnis schreibt er Yo Picasso ganz prominent oben links auf das Bild und stellt sich sehr selbstbewusst dar, fixiert den Betrachter mit diesem typischen Picasso-Blick, den man ja mit ihm immer auch assoziiert. Yo Picasso, ich Picasso. Und es ist das erste Mal, dass dieser Name so sein Name wird, nicht? Weil er sagt, das klang fremdartiger, klangvoller als Ruiz. Denn eigentlich hätte er Pablo Ruiz geheißen, nach dem Namen seiner Mutter. Und Ruiz war eben der Name seines Vaters. Und dann in der Folge, ja, diese Art, sich auch in Pose zu setzen, das ist etwas, was er dann weniger in der nächsten Zeit dann über solche expliziten gemalten Selbstporträts macht, sondern vielmehr, er nutzt das Medium der Fotografie.
Stimmt, viele Fotografien von Picasso mit Picasso auf dem Bild sind ja auch wirklich berühmt und die kriegt man heute immer noch en masse in Postkartenläden, ne?
Ja, und das ist eben etwas, was man auch sehr stark mit ihm assoziiert. Und was ich dann auch jetzt erst so im Laufe der Arbeit eben an diesem Büchlein gelernt habe, ist, dass er am Anfang das mit Selbstauslöser gemacht hat. Also er hatte sehr früh eine Kamera. Es haben sich im Nachlass 100 negative Abzüge gefunden von ihm selbst. Er konnte auch, also wirklich auch die technischen Facetten beherrschen. Und er lichtet sich dann selbst ab, teilweise in Boxerpose, also sehr selbstbewusst auch immer, vor wichtigen Werken, sehr oft vor Werken, die gerade im Entstehen begriffen sind, also wo dann nicht der endgültige Zustand gezeigt wird, um eben auch so dieses Schöpfertum auf diese Art und Weise zu inszenieren. Und als er dann immer berühmter wird, dann sind es sehr viele Fotografen, deren Namen klangvoll sind, die ihn ablichten, sehr häufig im Atelier. Sehr häufig zeigt er auch dann im Atelier seine gerade entstandenen Arbeiten. Die baut er regelrecht auf, pyramidenartig, für die Besucher des Ateliers. Denn das war auch so eine interessante strategische Geschichte, dass er also sein Atelier immer vorzugsweise tatsächlich als ersten Präsentationsort seiner Kunst nutzte. Das fängt schon an mit den Demoiselles d'Avignon, diesem Skandalbild, das nie, also die ersten 10 Jahre zumindest nicht öffentlich überhaupt zu sehen war. Das hatte in seinem Atelier präsentiert. Dann kamen die Besucher, die hat er teilweise selbst eingeladen, teilweise war das dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dieser ganze Skandal, diese ganze Aufregung um dieses Bild, das war ja ein Schock, der hat sich dann eben so als Undercurrent dann etabliert, ohne dass er da überhaupt im Salon oder sonst wo in Erscheinung treten musste.
In den letzten Jahren, Frau Konzen, wo man endlich die Frauen aus dem Schatten männlicher Dominanz auch gerade bei den Künstlern zu holen versucht, ist natürlich auch Picassos Verhältnis zu den Frauen untersucht worden. Überhaupt hat man ja den Eindruck, dass diese Person manchmal wichtiger ist als die Kunst. Aber wie war es denn nun mit ihm und den Frauen?
Ja, Picasso hatte ja während seines langen Lebens mehrjährige Lebensabschnittspartnerinnen, die er dann auch in seiner Kunst, ich möchte sagen, fast kannibalisch vereinnahmt hat. Er hat sie also ununterbrochen gemalt. Aber er hat sie nicht so gemalt, zumindest dann im Laufe der Beziehung nicht immer so gemalt, dass sie wiederzuerkennen wären, sondern sie wurden dann zu Zeichen. Er hat ja immer gesagt, ich suche nach ähnlichen Zeichen für die Wirklichkeit. Und sie wurden eben zu Zeichen oder zu Chiffren besser für seine Emotionalität den Frauen gegenüber. Bei der einen war das dann besonders der sexuelle Aspekt, bei anderen war es ihre sehr agile intellektuelle Kraft auch. Ich spreche von Dora Maar, mit der er auf Spanisch, sie konnte sehr gut Spanisch, ja, über die ganzen Geschehnisse des Bürgerkrieges wunderbar sprechen konnte und die dann in einer Serie von Frauenporträts von 1937 sozusagen zur Ikone des Leids des spanischen Volkes wird. Also er verfremdet eben die Frauen, er gibt sie nicht jetzt eins zu eins wieder, natürlich, das tut er ja nie. Das ist ja nie sein Anliegen gewesen, wie die Fotografie zu agieren. Aber die Frauen werden für ihn quasi zu Material.
An Picasso bekommt man schon in der Schule den Kubismus erklärt. Am beliebtesten sind die Werke aus seiner sogenannten blauen Periode, also kurz nach 1900. Eher so Porträts und Privatheit, aber es gab ja auch Politisches, wie zum Beispiel Guernica. Wie politisch war Picasso eigentlich?
Ja, das ist eine interessante Seite von Picasso. Denn Picasso ist eigentlich politisiert worden, also indem er auch seine Kunst dann als Waffe wirklich bezeichnet, durch den spanischen Bürgerkrieg. Zum Selbstverständnis Picassos gehörte absolut, dass er Spanier war. Er war ein Spanier in Paris, hat 70 Jahre dort gelebt, aber nie die französische Staatsangehörigkeit auch angenommen. Und das Schicksal Spaniens während des spanischen Bürgerkriegs, das hat ihn dann so emotionalisiert, dass er Guernica malen konnte. Guernica war interessanterweise zunächst nicht das Thema dieses großen Auftrags für die Pariser Weltausstellung, sondern er wollte eigentlich erst ein Atelierbild schaffen. Atelierbilder sind ja auch ein großes Thema immer bei ihm gewesen. Und dann passiert eben dieser Bombenangriff auf diese baskische Kleinstadt, der erste Bombenangriff, dem so viele Zivilisten zum Opfer fallen. Und er schafft dann ein Bild riesigen Ausmaßes, was sozusagen ja zeichenhaft mit einprägsamen formalen Kürzeln für Leid, für Zerstörung, für Tod dann letztendlich so zeitlos ist, dass wir es leider Gottes auch heute noch auf Aktualitäten beziehen können.
Aber Guernica ist ja nicht das einzige politische Gemälde, ne?
Ja, er hat dann vor allen Dingen während der deutschen Besatzung von Paris weitergemalt, ist in Paris geblieben, was man ihm später auch hoch angerechnet hat. Und während dieser Zeit entstehen sehr viele düstere Bilder, die diese bedrängte Zeit dann auch antworten und sie reflektieren. Und auch nach der Besatzungszeit, nach 1945, schafft er immer wieder Werke, die auf aktuelle politische Ereignisse Bezug nehmen. Und er wird ein aktiver Kämpfer für Frieden. Also er besucht Friedenskongresse in der ganzen Welt. Er wird dann auch Mitglied der Kommunistischen Partei. Und er schafft mit der Friedenstaube so das Symbol für Frieden, was er bis heute noch trägt.
Die Picasso-Kennerin Ina Konzen über sein Werk, seine Biografie und die Kunst der Selbstinszenierung. Vielen Dank, Frau Konzen.
Sehr gerne.
Reinhold Wirth ist längst nicht mehr nur bekannt für sein Schraubenunternehmen, mit dem er zum Milliardär wurde, sondern auch, und das interessiert uns hier bei Fazit mehr, für seine riesige Kunstsammlung, die Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart umfasst. Einen Teil, einen ganz kleinen Teil, hat er nun verliehen in einer Ausstellung des Wiener Leopold-Museums zu sehen. Aber ist das auf eine Privatsammlung überhaupt angewiesen? Silke Hane berichtet.
Fast 200 Werke umfasst die große Ausstellung aus der Sammlung Wirth im Leopold-Museum. Über 2 Etagen geht sie. Doch obwohl der enorme Umfang für einen langen Nachmittag im Museum reicht, zeigt die Ausstellung nur einen Bruchteil dessen, was der Milliardär und Kunstmäzen Reinhold Wirth in rund 60 Jahren Sammlertätigkeit an Kunstschätzen angehäuft hat. 19.000 Werke umfasst seine Sammlung. Und der Direktor des Leopold-Museums, Hans-Peter Wipplinger, hatte die freie Wahl.
Der Auswahlprozess lief so ab, dass ich sämtliche Publikationen der Sammlung Wirth gesichtet habe und auch in Künzelsau war und mir Ausstellungen angesehen habe. Ich bin seit 20 Jahren in Verbindung mit der Sammlung, habe schon einige Kooperationen gemacht. Die Sammlung Wirth ist immer sehr leihfreudig, auch unterstützt uns bei diversen Sonderausstellungen.
Als Kenner der Sammlung schwebte Wipplinger ein Konzept vor. Die Ausstellung in Wien soll dem Publikum einerseits einen Abriss über rund 120 Jahre Kunstgeschichte präsentieren. Vom Naturalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts über Impressionismus und Expressionismus bis zur zeitgenössischen Kunst. Andererseits soll die Ausstellung auf die Stärken der Sammlung Wirth eingehen, so Museumsdirektor Wipplinger.
Reinhold Wirth sammelt von gewissen Künstlern einfach ganze Werkphasen. Das heißt, es ist immer auch wichtig, dass die Genese einer künstlerischen Position dann weiter in die Sammlung aufgenommen wird. Das heißt, es sind sehr viele auch kleinere Personalen, wenn man so will, entstanden. Als Beispiel Christian Jean-Claude, Botero, Per Kirkeby, Gerd Richter, Markus Lüpertz, Baselitz oder Anselm Kiefer.
Die großformatigeren Werke nehmen die komplette obere Ausstellungsetage ein. Oft wird ein ganzer Raum ein und demselben Künstler gewidmet. Einen Schwerpunkt bilden Werke des österreichisch-deutschen Künstlers Georg Baselitz, einen anderen die von Anselm Kiefer. Hier zeigt sich der Sammler Reinhold Wirth. Er tritt am Kunstmarkt praktisch ausschließlich als Käufer auf. Und dort werden mittlerweile so horrende Preise aufgerufen, dass sich kaum ein Museum eine so umfassende Sammlung wie der Multimilliardär leisten könnte. Museen wie das Leopold sind daher auf Leihgaben angewiesen. Da allerdings auch das Wiener Museum selbst auf die Stiftung eines Privatsammlers, Rudolf Leopold, zurückgeht, hat Direktor und Kurator Hans-Peter Wipplinger per se kein Problem damit, auf die Sammlungen schwerreicher Menschen angewiesen zu sein.
Die Policy sozusagen der Sammlung Wirth ist ja in all ihren Museenausstellungsformen auch der Öffentlichkeit gratis Eintritt zu gewähren. Wirth selbst spricht auch immer wieder davon, wie enorm wichtig er es findet, sozusagen für eine Demokratiebildung auch, dass sich die Menschen mit bildender Kunst auseinandersetzen.
Dazu bietet die Sammlung Wirth im Leopold-Museum noch bis Mitte September Gelegenheit. Das Museum zeigt über die Wirth-Ausstellung hinaus vor allem außergewöhnlich viele Werke von Egon Schiele und Gustav Klimt. 2 Künstler, die aufgrund der eigenen umfangreichen Sammlung im Leopold-Museum aus der Wirth-Ausstellung ausgeklammert wurden, sodass die Wirth-Kollektion und die hauseigene Sammlung moderner Kunst ineinandergreifen.
Silke Hane über die Ausstellung Triumphzug der Moderne im Leopold-Museum in Wien. Und wir kommen zur Kulturpressesschau. Klaus Pokatzki hat die Feuilletons von morgen Samstag, den 8. April, gelesen.
Stimmt das mit dem Jesus? Lautet die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz, passend zum Osterfest und gestellt von Jola, 8 Jahre alt. Es kann sehr gut sein, dass in den Geschichten über ihn ein wahrer Kern steckt, aber es wurde auch immer mehr dazu erfunden, lautet die Antwort, die diesmal keine Erwachsenen geben, sondern Antonia und Damian aus dem 6. Jahrgang der Evangelischen Schule Berlin-Mitte. An Ostern feiern Christen die Auferstehung von Jesus von den Toten. Dass es die wirklich gegeben hat, dafür gibt es keine Beweise. Aber dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, ist sicher. Er wurde zwischen 30 und 40 Jahre alt. Nicht ganz so alt, nämlich Anfang 20, waren die 10 jungen Menschen, mit denen sich in Rom Papst Franziskus getroffen hat, für den Dokumentarfilm Amen, der nun bei Disney Plus abgerufen werden kann. Dass Franziskus sich in dieser Weise stellt, hat, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine neue Qualität. Es zeugt davon, dass er nicht nur reden und lehren, sondern auch zuhören möchte und gezielt Kontakt sucht zu nachwachsenden Generationen, wie Ursula Scheer meint. Aber hat das Zuhören auch Konsequenzen? Der Transperson in der Runde versichert er, willkommen in der Kirche zu sein, wobei unausgesprochen bleibt, ob damit das Ausleben der eigenen Sexualität eingeschlossen ist oder eben nicht. Vielleicht sollte der Heilige Vater einfach mal ein Zwiegespräch mit Jesus führen, dessen Toleranz war schließlich legendär. Am Ende kehren der Papst und die 10 zurück in ihre unterschiedlichen Lebenswelten, beschreibt Ursula Scheer die römische Runde. Und es bleibt die Zusage von Franziskus im Raum, dass die Kirche allen offen stehe, niemanden ausschließe und das Gebot der Geschwisterlichkeit unverhandelbar sei. Es klingt wie ein frommer Wunsch. Aber Glaube kann schließlich die höchsten Berge versetzen. Und wenn wir uns mal überlegen, ein solches Gespräch mit dem Papst und jungen Gläubigen hätte vor einigen Jahrzehnten stattgefunden, da wäre wohl keine Transperson auf die Idee gekommen, sich überhaupt nur zu outen. Und wenn die 8-jährige Jola, die von der Taz wissen wollte, was denn mit dem Jesus so stimmt, mal sehr viel älter ist, heißt die Kirche ja vielleicht auch Transmenschen mit offenen Armen willkommen. Nicht nur Jesus würde sich freuen. Der Kasamstag, in manchen Regionen auch Stiller Samstag genannt, mag der Tag der Schockstarre nach der Katastrophe sein, steht im Berliner Tagesspiegel. Womöglich trieb der gemarterte Gott sich auch in der Unterwelt herum, schreibt Christiane Peitz. Als Kind war ich fest davon überzeugt, dass er sich an diesem Tag dem Diesseits wie dem Jenseits entzog, einfach mal chillte und sich den Tod aus den Knochen schlief. Ein Langschläfer, so wie ich. Und so lieben ihn auch Erwachsene. Das Alter ist mein Vorteil, sagt Leslie Feist. Wie meinen Sie das? Fragt die Süddeutsche Zeitung. Meine beste Freundin sagt immer, das Gesicht einer Frau sei wie ein Tatort, antwortet die kanadische Popsängerin. An ihm sieht man die Zeit, die vergangen ist. Und je mehr vergangene Zeit man in einem Frauengesicht erkennt, desto mehr wird es von der Gesellschaft verurteilt und herabgesetzt. Dabei ist das, was in dieser Zeit in uns drinnen passiert, das genaue Gegenteil. Wir gewinnen so viel Weisheit, Sicherheit, Freiheit. Und wann bekommen wir eine so kluge Päpstin?
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit. Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.